Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte mit einer neuen Predigtreihe starten zum Thema das Vaterherz Gottes. Ich bin mit einem Gottesbild aufgewachsen, das zuerst einmal die Allmacht Gottes beschrieb. Der liebe Gott sieht alles, also auch das, was ich heute falsch mache. Zwar wurde der liebe Gott beschrieben, aber sofort kam auch die kleine Keule. Pass auf, dass du nichts Falsches machst. Pass auf. Und ich hatte so als Kind oft so den Eindruck, als wenn Gott so eine übermächtige Person ist und ich so klein mit Hut und Pass noch unter dem Teppich. Und wenn ich was Falsches mache, zückt Gott sein Stöckchen, um mir eins rüberzuziehen. Viele Jahre lang habe ich Gott als dieses allmächtige Wesen gesehen. Dass Gott uns aber zuerst einmal ein liebender Vater sein will, dieses Gottesbild hatte ich nicht. Es wurde mir und auch uns in der Landeskirche auch nicht so vermittelt. Erst als ich Christ wurde und Jesus Christus persönlich kennenlernte, hatte er mir Gott als den Vater gezeigt. Und noch bis heute lerne ich, dieses Vaterbild zu verinnerlichen. Einen Gott, der mich väterlich, unendlich liebt und der als Vater das Allerbeste für mich will, auch wenn ich das nicht verstehe. Das ist und bleibt letztendlich auch ein Lernprozess. Johannes 1, Vers 18 steht, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Dieser Bibelvers soll uns in den nächsten Predigten ein wenig leiten. Gott als den Vater zu entdecken, eingebettet in seiner Liebe zu leben, das ist das Ziel meiner Predigtreihe. Im ersten Teil geht es um die Frage, wer ist denn Gott überhaupt? Wer ist Gott? Stellen wir Menschen diese Frage, so könnten diese Antworten kommen. Gott? Ja, welchen meinst du denn? Gott? Nö, kenne ich nicht. Ist das der Gott der Christen? Oder ist das Allah, den du meinst? Für manche heißt Gott einfach nur G-O-T-T, guter Opa, total taub. Für manche ist Gott nur ein imaginäres Wesen, das man mit seinem Verstand und seiner Intelligenz irgendwie erfasst oder auch nicht erfasst. Gott, das ist das, was ich in meinen Gedanken denken kann. Oder einfach nur eine Kraft, die vielleicht sogar diese Schöpfung in Gang gesetzt hat. Es gibt so unterschiedliche Vorstellungen, wie Menschen sich Gott vorstellen. Manche meinen, Gott ist nur ein Wunschautomat ihrer Träume. Und Gott taugt nur dann, was er gefälligst diese Wünsche auch erfüllt. Aber vielleicht sagt auch jemand Gott, oh ja, der ist für mich persönlich erfahrbar durch Jesus Christus. Wenn wir heute über das Wesen Gottes sprechen, dann über den Gott der Bibel, den Gott der Christen. Für uns Christen ist Gott zuerst einmal das höchste Wesen und dabei allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und er ist der Schöpfer dieses ganzen Kosmos, der Materie und alle Lebewesen geschaffen hat. Wer ist Gott? Zwei Antworten möchte ich heute darauf geben. Die erste Antwort ist, Gott offenbart sich uns Menschen und Gott zeigt sich als zweites dann in seinem Wesen, wie er ist. Zuerst einmal offenbart sich Gott der Menschheit. Er sagt von sich, Jesaja 46, Vers 9, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Gott stellt sich uns Menschen nicht vor. Gott erklärt uns nicht sein Wesen, sein Denken, sein Handeln oder wie er entstanden ist. Gott sagt einfach, ich bin da. Gott ist die Grundkonstante unseres Kosmos und allen Lebens in der ewigen Existenz Gottes. Am Anfang war Gott und keine Materie. Und dieser Gott hat diesen Kosmos und diese Schöpfung in Gang gesetzt und hat sich den Menschen mitgeteilt. Zuerst müssen wir aber in aller Demut bekennen, Was wir von Gott erfahren können, ist und bleibt menschliches Stückwerk. Nur mit unserem kleinen, menschlich begrenzten Verstand können wir das Wesen Gottes ein wenig erfassen. Aber er ist viel größer. Ich pflege es unseren Religionsschülern immer so zu sagen. Ich verstehe den Kosmos als eine Dreigliederung. Ich verstehe, dass wir zuerst einmal unseren Planeten Erde und unser Sonnensystem haben. Das ist so der konzentrische erste Kreis, der Mittelpunkt. Und drumherum hat Gott den Kosmos gesetzt. Diesen gigantisch riesigen, gewaltigen Kosmos, der sich unserem Verstand einfach letztendlich gar nicht erschließt. Und dahinter ist der Wohnort Gottes, der sogenannte Himmel, wo Gott lebt. Und dieser Ort muss so derart groß und gigantisch sein, dass dieser große, gigantische Gott Planetenbahnen lenkt, Menschen lenkt, Kleinigkeiten. Diesen kleinen blauen Planeten mitten im Kosmos hat er im Blick. Das ist ja nur ein Staubkorn aus seiner Sicht. Aber auf diesem Staubkorn sieht er jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Lebewesen. Das ist die Größe und die gewaltige Dimension Gottes. Gott selbst ergreift jetzt die Initiative und teilt sich dem Menschen mit. Und das tut er schwerpunktmäßig auf vier Ebenen. In der Schöpfung, durch die Bibel, durch Jesus Christus und durch persönliche Begegnung mit ihm. Zuerst einmal zeigt sich Gott in der Schöpfung. Römer 1, Vers 20 steht, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Wohl wahr. Wenn wir hinausgehen in die Schöpfung, wenn wir uns seine Schöpfung anschauen, so kaputt, wie sie ja zum Teil durch Umweltschäden ist, aber sie ist immer noch so unglaublich schön. Zuerst einmal teilt sich Gott eben gerade hierdurch mit. Die Natur und die damit verbundenen vielfältigen Wunder, das Leben und das Wachsen, das zeigt uns doch, da steht ein genialer Schöpfer hinter. Die Schöpfung, das Werk Gottes, ist ein deutliches Zeugnis von ihm. Und wer sich damit intensiv beschäftigt, kommt am Schöpfer und damit auch am Gott nicht vorbei. Wie Gott diese Welt geschaffen hat, das wird durchaus kontrovers diskutiert. Ich persönlich halte am Kreationismus fest, also an der wörtlichen Auslegung des biblischen Schöpfungsberichtes. Beweisen kann ich das nicht. Glauben schon. Und dann zeigt sich Gott als zweites natürlich durch sein Wort, durch die Bibel. Im Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und im 2. Timotheus 3 steht, die ganze Bibel, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld im Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor, rüstet uns aus und zu für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Im Lesen der Bibel wird Gott in unserem Herzen hörbar. Menschen haben unter Anleitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben, wie Gott denkt. Und dadurch wird es jetzt möglich, dass Gott sich uns mitteilt. In der Bibel erfahre ich Gottes Denken, Gottes Willen, verstehe sein Wesen, verstehe, wie der Mensch ist, verstehe, was richtig und was falsch ist in den Augen Gottes. Die Bibel gibt mir alles, was ich zum Leben und zum Sterben brauche. Auch wenn die Bibel viele praktische Lebensfragen nicht direkt beantwortet, so wird aber aus dem Gesamtbiblischen deutlich, wie Gott ethisch und moralisch denkt und was für uns richtig und was für uns falsch ist. Ich höre Gott, indem er zu mir spricht. Und gerade durch dieses Hören, dieses Lesen der Bibel und darin das Hören Gottes, ist ein so wesentlicher Bestandteil, wie Gott sich uns mitteilt, wie Gott sich uns offenbart. Meine Berufungsgeschichte zum Beispiel. Es war ein einfaches Bibelwort, was Gott mir gegeben hat. Ich saß im Auto, ich hatte eine Bibel im Handschuhfach. Ich spürte, als wenn Gott zu mir sagt, schlag auf, die Bibel. Ich habe das Handschuhfach geöffnet, die Bibel raus und aufgeschlagen. Und es war so, als wenn Gott direkt zu mir gesprochen hat: Jörg, ich möchte dich berufen, damit du Dienst für mich tust als Pastor. Ein direktes Reden Gottes durch die Bibel in mein Leben hinein. Als drittes offenbart sich Gott natürlich auch in Jesus Christus. Nochmal dieser Bibelvers: Kein Mensch hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Und in der persönlichen Beziehung, die wir ja zu Jesus Christus als Christen haben, werden wir verbunden mit dem Vater. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist in einer untrennbaren Einheit, aber auch in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus sehen wir und erfahren wir, wer Gott ist. Er zeigt uns erst, wer Gott ist, eben der Vater im Himmel. Das war ja den Juden bis dahin noch völlig unbekannt. Das war ja fast gotteslästerlich, wenn man sowas sagte. Wir haben einen Vater im Himmel, Gott als den Vater zu bezeichnen. Und genau das tut Jesus, indem er sagt: Aber, dürfen wir jetzt sagen, aber, so persönlich, nicht? Väterchen heißt es ja fast, oder lieber Papi, so persönlich dürfen wir Gott jetzt bezeichnen und so persönlich möchte er uns sein. Und dann gibt es natürlich auch als viertes noch spezielle Gottesoffenbarung. Zu allen Zeiten hat sich Gott auch persönlich mitgeteilt. Das können wir in der Geschichte des Volkes Israel lesen, das bezeugt uns die Bibel, das lesen wir aus vielen, vielen Lebensberichten und Lebenszeugnissen, die Menschen aufgeschrieben haben. Millionen Christen bis auf diesen Tag hinaus erleben Gott auch persönlich in einer Offenbarung. Aber auch durch Wunder erleben wir Gottes gnädiges Handeln. Zu allen Zeiten hat Gott durch Wunder gewirkt und Menschen damit gezeigt, was Gott für eine Macht hat und dass er über allem steht. Die persönliche Gotteserfahrung ist letztendlich die gestaltende Kraft des Glaubens. Gott teilt sich uns mit. Wir können ihn täglich erfahren. Er kann sogar Engel in Bewegung setzen, seinen Kosmos in Bewegung setzen, um sich uns mitzuteilen. Vor zwei Jahren erlebte ich ein sehr, sehr einprägsames Erlebnis. Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Mutti. Sie hatte ihr einjährigen Sohn dabei und wir führten das Gespräch im Kinderraum, damit der Kleine dort spielen konnte. Ehe wir uns versahen, zog er an einem Band. Und am Ende dieses Bandes war eine schwere Holzbahn, die auf einem Regal stand. Und bevor wir aufspringen konnten, fiel diese schwere Holzbahn herunter. Und zwar hatte sie ihren Flug direkt auf den Kopf des Kindes zu. Und dann geschah ein Wunder. Wie von Engelhand bewegt, machte die Holzbahn einen Schlenker, flog zur Seite weg, um dann auf den Boden zu fallen, direkt neben dem Kind. Es hat das Kind überhaupt nicht berührt, aber hätte auf den Kopf fallen müssen. Das sind persönliche Gotteserfahrungen, wenn man sie so sieht. Das sind Wunder, die menschlich nicht erklärbar sind. Das ist der große Gott. Das ist unser lieber Vater im Himmel. Und dann teilt Gott sich uns auch intuitiv mit. Römer 1, Vers 19 steht, dabei wissen die Menschen ganz genau, dass es einen Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Dieses innere Wissen, dieses intuitive Wissen hat jeder Mensch. Jeder Mensch weiß, es muss einen Gott geben. Tief in seinem Herzen weiß er das. Und hier wirkt Gott und piekt auch immer wieder. Das können Menschen zwar tot machen, dieses Intuitive, aber es kommt immer wieder und es kommt auf drei Ebenen. Gott sagt zum einen, es muss mich geben, das weiß der Mensch. Als zweites weiß der Mensch, irgendwie geht das Leben nach dem Tod weiter. Es gibt eine Ewigkeit, in der ich leben werde. Und als drittes hat Gott jedem Menschen ein Gewissen mitgegeben und über dieses Gewissen piekt Gott. Und zwar so, dass dieses Gewissen ist mein moralischer Richter. Dieses Gewissen sagt mir ganz tief unten drin, was richtig und was falsch ist. Natürlich kann man sein Gewissen manipulieren und tot machen. Und selbst der Attentäter, der seine Bombe zünden möchte, in der Sekunde, wo er zieht oder kurz vorher, sagt ihm sein Gewissen: Sünde, falsch. Aber dann sagt ihm das, was er gelernt hat: Nein, richtig, ich kriege Jungfrauen im Himmel. Und dann zieht er. Versteht ihr? Aber grundsätzlich ist es so, dass Gott uns dieses intuitive Wissen mitgegeben hat. Es gibt ihn, es gibt eine Ewigkeit und dieses Gefühl nach Gut und Böse, das hat jeder Mensch in sich. Und dann ist Gott natürlich auch ein dreieiniger Gott. Das ist für uns Menschen unbegreiflich. Gott ist einer, aber er offenbart sich dreifach als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott schenkt uns einen tiefen Blick hinein in sein göttliches Wesen, aber wir können es mit unserem menschlichen Verstand nur bruchstückhaft erfassen. Können wir Ewigkeit denken? Nein. Können wir Dreieinigkeit denken? Nein. Und doch ist es so gegeben. Und der Glaube erfasst es, nicht der Verstand. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Sie sind von ihrem Wesen her völlig identisch, aber alle drei Personen haben unterschiedliche Aufgaben. Der Vater, der allmächtige, liebevolle und fürsorgende Vater im Himmel, wacht über allem der Schöpfer. Ja? Der Sohn Jesus Christus, der persönlich helfende Erlöser, dem Gott alle Macht übertragen hat. Und der Heilige Geist, er verbindet uns mit Gott und befähigt uns zu einem Leben im Sinne Gottes. Als zweites zeigt Gott uns nun, wie er ist. Es gibt eine ganze Reihe von Eigenschaften, die uns die Bibel nennt. Ich möchte einige von denen, einen die wichtigsten betrachten. Wer ist Gott? Wie ist er? Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit her da. Psalm 90, Vers 2. Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor die Erde und das Weltall unter Wehen entstanden, warst du, o Gott. Du bist ohne Anfang und du bist ohne Ende. So bezeugt es Mose. Gott hat es nicht nötig, sich vorzustellen. Gott war schon immer da, die Konstante in diesem gesamten Kosmos. Und er ist immer da. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. In seiner Dreieinigkeit war Gott auch schon im Alten Testament präsent. Wir lesen am Anfang der Schrift zum Beispiel, im Anfang schuf Gott, und das ist ein Pluralwort, hier steht Elohim, also Gott Vater und Gott Sohn schufen die Erde und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Von Anfang an war Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist da und in alle Ewigkeit sind sie da. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern nur eine Ewigkeit. Von Ewigkeit her in alle Ewigkeit ist Gott da. Ohne Anfang, ohne Ende. Im Lichte der Ewigkeit gibt es auch keine zeitliche Begrenzung. Also ist Gott auch von Ewigkeit zu Ewigkeit vollkommen gleich in seinem ganzen Wesen, unveränderlich und absolut vollkommen. Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Das bedeutet auch, dass er sich von seinem Wesen her nicht verändern kann. Er ist absolut gleichbleibend, vollkommen und damit heilig. Heilig heißt abgesondert, einmalig eben. Dann kommen die drei Alls, Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit. Allgegenwart. Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch. Ein unergründliches Geheimnis, sagt der Psalmist. Gott füllt seine gesamte Schöpfung, sein Universum, eben die drei Himmel, diesen Kosmos, das Universum und auch natürlich den Thronraum Gottes mit seiner ganzen Gegenwart aus. Er ist überall. Und überall und zur gleichen Zeit. Er ist in dieser Sekunde in Australien, in Amerika, in Afrika, auf dem Mars und im hintersten Ende des Universums. Für uns Menschen ist das vom Verstand her nicht nachvollziehbar. Das kann nur der Glaube erfassen. Gottes ständige Gegenwart bedeutet Trost und Ermutigung, aber auch Mahnung. Gott sieht alles und jeden und ständig und zu aller Zeit. Jedes seiner Geschöpfe kennt er persönlich und kümmert sich um ihn. Vor Gott können wir nicht weglaufen, wie es Jona versucht hat. Nein, seine Allgegenwart holt uns immer wieder ein. Dann ist da der wunderbare Begriff Allwissenheit. Hiob 37, Vers 16, weißt du, wie die Wolken schweben? Diese Wunderwerke aus vollkommener Meisterhand? Gottes Wissen ist so allumfassend, dass er nichts zu lernen braucht. Als er diese Erde gründete, wusste er schon, dass es einmal ein Apple geben würde und ein iPhone. Und er kennt auch die neueste Technik, die in 30 Jahren auf dem Markt sein wird. Und er weiß auch, welche Viren uns nochmal ordentlich ärgern werden und welche Medizin helfen wird. All das weiß Gott. Er muss nichts lernen. Er sieht alles an jedem Ort, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kennt meine Gedanken von heute, von morgen und er weiß genau, an welchem Tag ich sterben werde und was ich dabei denken werde und ob ich gesund oder krank bin. Er weiß alles, was sich in unserem Leben abspielt. Aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er weiß, wie sich diese Welt entwickelt, welcher Präsident in 30 Jahren regieren wird. In seiner Allwissenheit weiß Gott aber auch um jede meiner Herzensregung. Er kennt mich durch und durch. Und weil er mich kennt, kann ich ihm nichts vormachen und nicht vor ihm weglaufen. Und das kann jetzt unglaublich befreiend sein. Gott, du kennst mich, du kennst mein Denken, du siehst meine Tränen, du siehst mein Lachen, du weißt, wie ich bin. Und das kann unglaublich befreiend sein, zu wissen, da ist jemand, der mich durch und durch kennt, der mich ganz tief liebt und vor dem ich einfach sein darf, wie ich wirklich bin. Und zuerst ist es immer ein allmächtiger, ewiger Gott voller Liebe zu uns Menschen, voller Liebe. Welche Ruhe und welche Geborgenheit liegt für uns darin zu wissen, dass unser Vater im Himmel um alle Dinge weiß und Macht genug hat, Geschicke so zu lenken, dass es letztlich alles so kommt und so verläuft, wie es jedem von uns zum Besten dient. Und dann ist da dieser Begriff Allmacht. Gott ist allmächtig. Hiob 42, Vers 2. Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Dieser gigantisch große Gott, der diesen Kosmos geschaffen hat, der Planeten in Bahnen gesetzt hat, einfach so von Schöpferhand funktioniert alles. Der Kosmos erweitert sich täglich, als wäre es eine Spielwiese oder der Garten Gottes direkt hinter seinem Thron. Gott ist fähig, alles zu tun, alles zu erschaffen, was er beabsichtigt. Die von ihm geschaffene Schöpfung legt das klarste Zeugnis davon ab. Dieser allmächtige Gott unterliegt dabei keiner höheren Kontrolle. Aber seine Allmacht ist begrenzt und das finde ich so spannend. Gott kann nicht lügen, Gott kann nicht sterben, Gott kann nicht sündigen. Und seine Allmacht ist auch begrenzt in seinem liebevollen Wesen. Das heißt, Gott kann nicht schaffen, was zur Bosheit gereicht. Er kann es nicht. Und das ist das Gute. Alles, was hier so übel läuft auf dieser Welt, diese ganze Bosheit, Korruption, Sünde und was wir alles haben, ist nicht von Gott. Sondern in seiner grenzenlosen Liebe hat Gott den Menschen einen freien Willen gegeben. Und mit diesem freien Willen kann ich so leben, wie Gott es sich vorstellt. Ich kann aber auch genau das Gegenteil tun. All das, was hier auf dieser Welt so schief läuft, hat der Mensch zu verantworten und vor Gott zu rechtfertigen. Niemals Gott. Ja, Gott kann eingreifen und manchem Treiben setzt er auch ein Ende. Aber leider nicht allem Treiben. Er hat einem Hitler oder Stalin kein Ende gesetzt. Die konnten wüten. Und es hat Kriege, Pandemien und was weiß ich alles gegeben. Gott hat es zugelassen, ohne es zu verhindern. Doch ist Gott ein allmächtiger Gott, der sofort mit den Fingern schnipsen kann und es endet. Oder es beginnt etwas. Dann sagt uns die Bibel über Gott, Gott ist Geist. Johannes 4, Vers 24 steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Wahrheit manifestiert sich bekanntlich in Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn wir Gott anbeten, dann müssen wir ihn durch Jesus Christus mit unserem Geist, also mit unserem Denken, fühlen und wollen durch Jesus Christus anbeten. Das ist der Weg, wie wir in die Anbetung zu Gott kommen. Gott ist Geist. Wir können Gott nicht malen. Er hat keinen Körper. Ja? Gott ist Geist. Das heißt, er ist ein geistiges Wesen, nicht abhängig oder gebunden an Materie. Wir Menschen sind gebunden an Materie, weil wir einen Körper haben. Gott nicht. Wir Menschen haben eine immaterielle, unsichtbare und eine materielle, sichtbare Natur. Gott nicht. Gott hat keinen Leib. Gott ist, das ist für uns folglich schwer vorstellbar. Gott ist unsichtbar. Die Aussage, dass Gott Geist ist, widerspricht nicht der Tatsache, dass er trotzdem auch eine Persönlichkeit hat. Folglich hat er Verstand, Gefühl und Wille. Gott ist Geist und das besagt, dass er auch beseelt ist. Zum Beispiel hat Gott auch Engel geschaffen. Engel haben ebenfalls, die meisten jedenfalls, haben keinen Körper. Sie sind Geistwesen, nicht sichtbare Geistwesen. Nur die Cherubin und Seraphim hat Gott mit einem Körper ausgestattet. Die anderen Engel haben keinen Körper. Ja. Gott hat sich in Jesus Christus manifestiert, um uns Menschen begegnen zu können. Er hat sich materialisiert oder ein Teil seiner Persönlichkeit, um uns zu begegnen. Wer Jesus Christus ist und was er tat, beschäftigt uns in einer der nächsten Predigten. Ein weiteres Wesenszug Gottes ist, er ist absolut heilig und gerecht. Diese Eigenschaft Gottes beschreiben sein Wesen und es ermöglicht uns eben, andersrum, diese Eigenschaft Gottes beschreibt sein Wesen, dass es ermöglicht, eben Gott sein zu können. Heilig heißt abgesondert, einmalig, Maßstab allen Denken, allen Handelns. Da ist kein Falsches drin, keine Sünde, nichts, was in irgendeiner Weise negativ ist. Heilig ist der absolute Maßstab dessen, was gut und richtig ist. Und so ist Gott eben. Das absolut höchste Wesen. Das absolut höchste Wesen. Und daraus resultiert eine Gerechtigkeit. Das heißt, dieses heilige Wesen manifestiert sich jetzt und sagt, was richtig und was falsch ist. Maßstab für uns Menschen in all unserem ethischen und moralischen Handeln. Und ein noch sehr wesentlicher weiterer Aspekt, darüber werde ich noch intensiv an anderen Stellen nachdenken und mit uns ins Gespräch kommen. Gott begegnet uns Menschen mit väterlicher Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16 steht, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und auch das ist Gott. Bei aller Heiligkeit und Gerechtigkeit, voller väterlicher Liebe zu uns Menschen. Für mich ist das die schönste Aussage in der Bibel. Gott ist Liebe. Hier finden wir den Wesenszug Gottes, der am hellsten aufleuchtet. Gott begegnet uns nicht als Richter, nicht nur als Schöpfer, nicht nur als heiliger, entfernter Gott, der irgendwie ganz weit weg ist, sondern ganz persönlich als liebender Vater. Nun weiß ich, dass manch einer von uns keinen guten Vater hatte. Aber stellen euch doch einmal vor, der absolut beste Vater, den ihr euch auf dieser Welt vorstellen könnt, der sich ganz, ganz, ganz liebevoll um seine Kinder kümmert. Und noch viel, viel mehr, das will Gott uns sein. Durch Jesus Christus dürfen wir zu ihm kommen und ihm, wie ich das vorhin schon sagte, Papi nennen. Auf seinen Schoß klettern, ausruhen. Seine Liebe empfangen und einfach uns Geborgenheit und sich wohlfühlen. Ich genieße es immer, oder ich habe es als Vater sehr genossen, wenn meine kleinen Kinder damals zu mir auf den Schoß kamen und sagen und bei mir sich angelehnt haben, haben wir Bücher angeguckt. Das war so eine Geborgenheit da. Ich konnte als Vater diesem Kind eine ganz tiefe Liebe jetzt geben. Und dieses Kind spürte eine ganz tiefe Geborgenheit. Und so soll das zwischen Gott und uns auch sein. Und hier unterscheidet sich unser Gottesbild von dem vieler anderer Religionen. In den meisten Religionen gibt es keinen gnädigen, vergebenden Vater, der als Gott bezeichnet wird, der das Allerbeste für seine Geschöpfe möchte und daran mitwirkt. In meinen nächsten Predigten werde ich dieses liebevolle väterliche Wesen Gottes noch intensiver beschreiben. Liebe Gemeinde, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen aus sich selbst geborenen Sohn für sie hergab, Jesus Christus. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3, Vers 16. Mit dieser wunderbaren Aussage über Gottes liebevolles Wesen möchte ich für heute schließen. Mit unserem menschlichen Verstand können wir Gottes Wesen nur bruchstückhaft erfassen. Aber das Wenige, was wir verstehen können, ist so gewaltig, dass wir vor Gott niederknien, um ihn anzubeten. Und das wünsche ich mir und uns. Amen.